Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung und zwar jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
Und Florian Freistetter.
Wir sind bei Folge 123, die eine Nicht-Standard-Folge werden wird. Aber bevor wir sagen, was Nicht-Standard ist, was wir eigentlich schon letzte Folge gesagt haben, sagt uns Claudia aber noch, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
Ja, nämlich was ziemlich Standardmäßiges. Nein, aber wir haben tatsächlich ein wissenschaftliches Thema besprochen. Wir haben nämlich über den Sturzflutindex gesprochen und darüber, dass es nicht immer nur um Hochwasser geht, wenn wir über Überschwemmungen reden und dass eben tatsächlich auch Menschen sehr stark betroffen sein können von Überschwemmungen, die weit weg von Flüssen leben, wenn es um den Kontext von Sturmfluten geht. Genau, darum ging es das letzte Mal. Da hatten wir uns angeschaut, wie dieser Sturmflutindex gebaut wird und was er uns sagt und wie wir da uns vorbereiten können drauf.
Ganz genau. Wichtiges Thema, weil das haben wir auch schon in vielen Folgen besprochen und die Welt hat es uns in vielen Fällen vorgezeigt. Wasser, das vom Himmel kommt, wird in Zukunft noch mehr ein Problem sein, als es bis jetzt schon ein Problem war. Also es lohnt sich sehr, sich mit dem Risiko von Sturzfluten zu beschäftigen.
Das stimmt.
Genau.
Ja, und womit beschäftigen wir uns jetzt?
Mit was ganz anderem. Wie gesagt, wir haben aus diversen Termingründen eine Folge vorab aufgezeichnet, beziehungsweise nicht vorab aufgezeichnet, sondern eine Folge eigentlich gar nicht aufgezeichnet, weil wir mit Wissenschaftskommunikations- und Wissenschaftsdingen beschäftigt waren, weswegen wir gesagt haben, wir machen nochmal eine Folge aus Archivmaterial. Es gibt noch eine in diesem Podcast nicht veröffentlichten Mitschnitt der Klima-Benefits-Show, die am 1. Juni 2024 stattgefunden hat, wo ich und mein Science-Busters-Kollege Martin Puntigam eine Benefizveranstaltung für Klimaaktivismus veranstaltet haben mit ganz vielen Leuten aus dem Aktivismus, aus der Klimaforschung, aber auch aus Kunst und Kultur. War eine super Veranstaltung, sehr amüsant, sehr interessant. Und das Ganze haben wir audiomäßig mitgeschnitten. Die Kunstanteile habe ich wie immer, wenn wir sowas machen, entfernt. Hier gibt es keine Kultur, hier gibt es keine Kunst, hier gibt es nur Wissenschaft. Nein, sonst wäre das irgendwie 3 Stunden geworden. Darum habe ich nur die wissenschaftlichen Beiträge im Mitschnitt gelassen, die aber auch amüsant und interessant genug sind. Es wird zuerst eine kurze Nummer geben, in der ich gemeinsam mit Martin Puntigam drüber spreche, wie man den IPCC-Bericht ein bisschen verständlicher machen kann, und zwar mit einem Glas Bier. Dann wird Peter Ivanicic erzählen über Tiere, über Pflanzen, über Welt, über Klima. Das ist ein sehr interessanter Vortrag gewesen, den der Journalist und Biologe gehalten hat. Und dann hören wir, was Julian Schütter, der ehemalige Profi-Skifahrer aus Österreich, zu erzählen hat über seinen Weg vom Profi-Skifahrer zum Klimaaktivist, weil er irgendwann festgestellt hat, dass sich die Sache mit Klimakrise und die Sache mit Spitzensport auf Gletschern, auf gut österreichisch gesagt, nicht mehr ausgeht. Und was er dazu erzählen hat, ist auch, wie gesagt, interessant, aber auch amüsant. Und all das könnt ihr hören, wenn ich auf den entsprechenden Play-Button drücke, nämlich jetzt. Meistens höre ich es ja nur, wenn ich aufdrehe, aber letztens zum Beispiel habe ich es gehört beim Publikum. Dann fangen die Muskeln zum Zucken an, dass man dann jetzt irgendwie.
Vielen Dank, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur bereits 3. Auflage von Science Busters and Friends for Future. Was liegt? Das BIGT Edition Nummer 3. Wenn man so möchte. Es ist ein famoses Programm wieder heute Abend geworden. Wir sammeln Geld, es ist ein Benefizabend und der Reinerlös kommt diesmal der letzten Generation exklusiv zugute, weil das die Klimaaktivismusorganisation ist, die wirklich die saftigsten Strafen ausgefasst hat in den letzten Monaten. Die sind quasi Ranking-Sieger, was Strafzahlungen betrifft, und wir hoffen, dass wir ein bisschen mithelfen können, den Schuldenberg abzubauen, der dann möglicherweise irgendwann einmal entstehen wird. Mein Name ist Martin Puntigam, ich darf den Abend moderieren und mit den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Aktivisten, Aktivistinnen im Zwiegespräch sein. Die Kabarettisten, Kabarettistinnen haben ihre Texte auswendig gelernt, die dürfen allein auf die Bühne kommen. Und es ist wirklich ein fantastisches Line-up geworden. Einer, Bernie Wagner, ist von der Ausbildung ursprünglich Biologe und hat es wohl mit dem Naheverhältnis zu Mikroorganismen ein bisschen übertrieben. Liegt im Bett, lasst schön grüßen, aber alle anderen sind heute da, um mit uns mitzufeiern. Und es gibt wirklich mehr als genug zu feiern. 2023 war das wärmste Jahr, seit es Aufzeichnungen gibt. Und nachdem der Winter ein bisschen geschwächelt hat, er war leider nur der zweitwärmste Winter, seit es Aufzeichnungen gibt, voller Loser ist, Sie werden es mitbekommen haben, heute ist meteorologischer Sommerbeginn, der abgelaufene Frühling, wieder der wärmste Frühling seit 258 Jahren. Also Party, ein Riesenfest kann gefeiert werden. Die Jahreszeit ist wieder an der Spitze, obwohl es ja eigentlich, wenn man ernst spricht, wenig zu feiern gibt, zumal aus wissenschaftlicher Sicht, was die Klimakrise betrifft und zumal, wenn man sich anschaut, was es aus Politik, Justiz und sogar auch aus Kunst und Kultur, was da verlautet zum Thema Klimaschutz oder was es da zum Thema Klimaaktivismus zu hören gibt, da kommt man aus dem Staunen kaum heraus. Klimaaktivismus sei völlig bekloppt, hört man da, man soll Klimaschutz den Profis überlassen. Es handle sich um Untergangsirrsinn, Ökokommunismus, Demokratie könne nicht erklebt werden, Maß und Ziel seien verloren gegangen, auf Österreichs Straßen herrsche Chaos, Narrenfreiheit für diese Chaoten, Tempo 100 sei dramatische Symbolpolitik. Es wird gewarnt vor einer Klima-RAF. Strafrechtliche Konsequenzen werden gefordert, die es auch tatsächlich gibt. Seit wenigen Wochen gibt es auch tatsächlich sofort Haftstrafen. Also das ist umgesetzt worden, das Tempolimit. Nicht der Klimaprotest sei eine politische Ideologie. Man müsse technologieoffen bleiben, Klimapolitik mit Balance, Klimaschutz mit Hausverstand und so weiter und so fort. Man kann diese Liste fast beliebig verlängern. Und wenig überraschend, wenig verwunderlich ist es, dass südafrikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unlängst zum verzweifelten Befund gelangt sind. We live in an age of fools. Wir leben in einem Zeitalter der Narren und Närrinnen, wenn man es freundlich übersetzen möchte. Auf gut Wienerisch würde man sagen, es ist die Zeit der Wappler. Was aber fast wieder ein bisschen zu lustig klingt im Dialekt, immer zu harmlos, weil die Sachlage ist klar, die Faktenlage ist eindeutig, der Klimawandel ist menschengemacht und das, was auf uns zukommt, ist jetzt schon verheerend und wird noch umso verheerender für viele, viele Generationen nach uns sein, wenn es überhaupt gut ausgeht für die Zivilisation, was ja längst noch nicht ausgemacht ist. Umso wichtiger ist es, dass man Lärm macht, dass man in die Öffentlichkeit geht, dass man Veranstaltungen macht, wie wir heute, und die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, um drüber zu reden, dass man nicht die ganze Zeit nur von Klimaterroristen und so Unsinn redet, sondern sagt, das ist jetzt notwendig, das ist dringend, und eine Fachkraft für Wissenschaftskommunikation haben wir Science-Basis seit mehr als 9 Jahren ins Ensemble inkorporiert. Und ich bitte ihn jetzt zu begrüßen mit einem Riesenapplaus den Astronomen Dr. Florian Freistetter. Herzlich willkommen. Wir sehen uns ja sehr oft auf der Bühne, aber selten zu zweit, muss man sagen, und selten zu Schmuck. Also ich bin immer sehr schön gekleidet auf der Bühne, aber Sie sind selten zu farbenfroh, was aber doch einen Grund hat, weil Orange ist nicht das neue Schwarz, sondern Orange ist die Schmuckfarbe eines Podcasts, den Sie jetzt schon seit wie viel Ausgaben betreiben?
Ausgaben sind es, glaube ich, ungefähr 114 oder sowas, gibt seit 2021 und er heißt Das Klima.
Das Klima, und worum geht's da?
Es geht in dem Podcast um das Klima.
Also da ist wirklich drinnen, was draußen draufsteht. Aber wenn man doch hineinhört und ein bisschen differenziert, worum geht es im Einzelnen?
Naja, ich muss jetzt hier nicht großartig erklären, wie wichtig Klimaforschung ist. Ja? Klimakrise wird uns betreffen, egal ob wir Lust drauf haben oder nicht, egal ob wir es wollen oder nicht, es wird uns betreffen und dann lohnt es sich, wenn man Bescheid weiß drüber. Und zum Glück kann man über die Klimaforschung und die Klimakrise Bescheid wissen. Da gibt es zum Beispiel alle paar Jahre den sogenannten Sachstandsbericht des Weltklimarats. Da schreiben wirklich hunderte Forscherinnen und Forscher alles auf, was wir über das Klima und die Klimakrise wissen, und das ist großartig, weil da eben alles drin steht. Es ist aber halt auch ein bisschen schwierig, weil da alles drin steht. Also das sind wirklich umfangreiche Dokumente, diese Berichte.
Aber wie umfangreich ist umfangreich?
Naja, der aktuelle Bericht hat mit allem drum und dran ungefähr 10.000 Seiten.
Also wenn Game of Thrones ein bisschen zu reklamheftartig ist.
Genau, das ist ein bisschen schwierig, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, was drinsteht. Und darum habe ich mir gemeinsam mit meiner Kollegin, der Meteorologin Claudia Frick, wir haben uns gedacht, okay, die Leute sollten Bescheid wissen und nicht alle haben die Zeit, das zu lesen. Dann haben wir gedacht, okay, wir lesen das halt alles und bereiten das so auf, dass man Kapitel für Kapitel, Folge für Folge lernen kann, verstehen kann, was in dem Bericht drinsteht, so dass man es auch versteht, wenn man es nicht studiert hat, dass es ein bisschen unterhaltsam ist. Und das ist das, was in dem Podcast passiert.
Also wie man im 20. Jahrhundert zu Donauland-Ausgaben gesagt hat, für die Jugend neu erzählt. Das machen Sie jetzt mit dem Sachstandsbericht des IPCC. Und um die Leute verlässlich reinzulocken, haben Sie auch eine fette Signation vorangesetzt, eine Kennmelodie. Hören wir da vielleicht einmal kurz einmal rein.
Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Ganz große Hans-Zimmer-Schule. Man hört richtig die Klimaforscher, Forscherinnen mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Enterhaken durch die Luft zirren. Und Sie als Jack Sparrow der Klimaforschung. Haben wir noch eine Chance? Geht sie dich noch aus? Haben solche Abende überhaupt noch einen Sinn? Weil Klimawandel, Klimakrise, das ist ja sehr schwierig zu kommunizieren. Da gibt es ja immer wieder Meldungen von Überschwemmungen, von Murenabgängen und so weiter. Eisblöcke brechen ab, riesige Eisberge. Auf der einen Seite, das klingt dramatisch, auf der anderen Seite ist es den Menschen aber im Alltag doch mehr oder weniger wurscht, weil ja kaum was passiert.
Ja, weil einerseits liegt es daran, dass diese ganze Geschichte mit der Klimakrise sehr komplex ist. Ja.
Und andererseits?
Andererseits ist es auch so, dass die Klimakrise, die ist jetzt kein so einziges Katastrophendings, das halt irgendwie passiert und dann ist es passiert, sondern das ist was langsam, Stück für Stück, langsam immer schlimmer und schlimmer wird. Und während es langsam immer schlimmer wird, können wir uns einreden, dass es eh noch nicht so schlimm ist. Also das ist schwer zu verstehen. Und wenn wir wirklich sinnvoll was gegen die Klimakrise tun wollen würden, ja, dann müssten wir jetzt Dinge tun, damit in Zukunft etwas nicht passiert. Und das, für sowas sind wir Menschen schwer zu motivieren.
Aber da gibt es ja natürlich gesetzliche Vorgaben. Man nennt das auch Pensionszahlungen. Da funktioniert das tadellos. Bei der Klimakrise funktioniert es aber nicht. Was soll man da machen?
Naja, man kann jede Menge Sachen probieren. Was man probieren kann, ist das Thema irgendwie mit was zu verknüpfen, was im Alltag der Menschen eine Rolle spielt.
Was könnte es sein?
Naja, jede Menge. Wenn ich mich da so umschaue, Bier zum Beispiel scheint gut zu funktionieren.
Das heißt, Sie wollen die Menschen für die Klimakrise motivieren, weil Sie sagen, nach der Klimakrise, da wird es wärmer, da gibt es nur noch warmes Bier und dann werden die Menschen aktiv.
Also es wird auch in Zukunft noch kaltes Bier geben. Das ist nicht das Problem. Aber was tatsächlich passieren wird, das Bier wird teurer werden, weil auch die Landwirtschaft Probleme kriegen wird, weil nicht mehr alles so einfach angebaut werden kann. Und das Bier, das teure, das es dann noch gibt, wird anders schmecken als jetzt. Das weiß man auch, weil die Hitze den Geschmacksstoffen, den Bitterstoffen, den Hopfen schädigen kann. Ja, also das Bier wird teurer werden und es wird anders schmecken.
Und damit wollen Sie die Menschen schon motivieren. Dann glauben Sie, dann fordern die Menschen Klimaschutz nicht mit Hausverstand, sondern nur mit Verstand, weil das Bier dann anders schmeckt.
Naja, ich meine, was ist da lieber als Slogan am Plakat? Ja, Klimaschutz mit Hausverstand oder irgendwas wie, weiß ich nicht, gut gekühlt statt überhitzt, Klimaschutz für unser Bier.
Naja, Sie hätten wenigstens reimen können. Aber solange es nicht wieder ist, lustig, sagen wir, bunte Gamma ist mir alles recht.
Ich weiß nicht, ich finde den super, den Spruch, aber egal, man kann mit dem Bier auch noch andere Sachen machen, ja. Also man kann das Bier benutzen, um zum Beispiel Dinge anschaulicher darzustellen, zu illustrieren.
Und wie?
Also, nehmen wir nochmal den Sachstandsbericht her, ja. In diesem Sachstandsbericht, da stehen jede Menge Sachen drin. Aber was zum Beispiel drinsteht, was sehr relevant ist, ist unser CO2-Budget. Also die Menge an CO2, an Treibhausgasen, die wir als Menschheit noch in die Atmosphäre entlassen dürfen, wenn man so will, damit eine bestimmte globale Temperatur nicht überschritten wird.
Also dieses 1,5 Grad hat es lang geheißen, das haben wir längst erreicht. Also das ist schon ein Etappensieg zwischendurch, wenn man so möchte. Aber jetzt geht es in Wirklichkeit um 2 Grad Erwärmung global, was aus österreichischer Sicht eh läppisch ist. Wir haben schon 3-4 Grad Temperaturerhöhung, aber um diese 2 Grad geht's, oder?
Genau, das ist das CO2-Budget und das steht im IPCC-Bericht drin.
Aber wie schaut dieses CO2-Budget aus?
Das schaut zum Beispiel so aus.
Herzlichen Glückwunsch, eine Sternstunde der Wissenschaftskommunikation. Auch im ersten Blick sieht man, worum es geht.
Naja, aber auf den zweiten, dritten, vierten Blick, wenn man es in Ruhe anschaut, sieht man schon, worum es geht. Aber ich meine, natürlich haben Sie recht, es ist ein wissenschaftlicher Text mit wissenschaftlichen Diagrammen, wissenschaftlicher Sprache. Das ist nicht einfach zu verstehen. Aber genau da kommt das Bier ins Spiel.
Echt, weil wenn man erst einmal richtig fett ist, ist einem auch wurscht, dass man nichts versteht.
Mag auch sein, aber es geht um was anderes. Wir können das Bier als Modell verwenden. Ja, es läuft so. Also, unser CO2-Budget. Ja, schauen wir uns dazu erstmal an, wie viel CO2 wir insgesamt als Menschheit schon ausgestoßen haben. Ja, seit 1850, zu dem Anfang der industriellen Revolution bis 2019 haben wir eine Menge von 2400 Milliarden Tonnen CO2 emittiert.
Warum 2019?
Da sind die Daten aus dem Bericht her, der ist 2020 geschrieben worden und 2021 veröffentlicht. Ja? Und bis 2019 haben wir eben 2400 Milliarden Tonnen CO2 emittiert.
Klingt viel, aber ist es auch viel?
Ja, das ist auf jeden Fall mal sehr viel. Ja. Aber um zu verstehen, wie viel es wirklich ist, kann man eben dieses Modell verwenden. Ja. Ich habe das umgerechnet in ein Modell, wo 1 Milliarde Tonnen CO2 einer Flüssigkeitsmenge von 0,2 Millilitern entspricht. Ja, und wenn man das in dem Modell umrechnet, dann entsprechen diese 2400 Milliarden Tonnen CO2 einer Menge an Flüssigkeit von ungefähr 500 Millilitern, also ziemlich genauso viel wie in einer Flasche Bier drin ist. Extra für Sie.
Vielen Dank. Und die machen Sie jetzt auf und trinken Sie aus, also saufen für die Wissenschaft?
Nein, die zeige ich jetzt her. Ist ja eine Demonstration. Aber was ich auch herzeigen kann, ist das CO2-Budget, das wir noch übrig haben, ja. Wenn wir sagen, wir wollen, dass die globale Erwärmung nicht um mehr als 2 Grad ist, ja, dann haben wir ein Budget von 1150 Milliarden Tonnen CO2 noch übrig und das entspricht im Modell 240 Millilitern oder so viel.
Gehen Sie jetzt jedes Mal, wenn ein Satz zu Ende ist, hinter den Vorhang und holen wieder was, oder war es das jetzt?
Schauen wir mal.
Und das ist ein Seiterl, aber sehr schlecht eingeschenkt. Also wenn ich sowas da kriege in der Kulisse, schicke ich es zurück.
Ja, mit Recht, aber das ist unser Budget, das haben wir noch, ja, diese 240 Milliliter. Aber Sie haben vorhin schon zu Recht angemerkt, 2019 ist schon vorbei. Ja, wir müssen das mal aktualisieren. Ja, also wir müssen mal von dem Budget das abziehen, was wir bis heute schon verbraucht haben in der Zwischenzeit. Und das sind ungefähr 150 Milliarden Tonnen oder knapp 30 Milliliter im Modell, also so viel ungefähr.
Gut, aber das war jetzt nur ein kleiner Schluck, da ist ja noch jede Menge über und der Maßstab ist ja gewaltig.
Ja, da ist noch viel drin, aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen auch die fossile Infrastruktur berücksichtigen.
Was ist fossile Infrastruktur? Alle Dino-Parks weltweit und der Stromverbrauch?
Nein, nicht die vielleicht auch, aber nein, es geht um sowas wie Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Ölförderung, Pipelines und so weiter. Die stehen überall auf der Welt rum, die haben alle eine geplante Lebenszeit und in dieser geplanten Lebenszeit wird fix CO2 emittiert und das müssen wir im Budget auch einrechnen.
Also sind die Fixkosten, die im Budget schon angequem sind, also die Miete, von der man weiß, dass man sie jedes Monat einfach bezahlen muss.
Ganz genau, so kann man sich das vorstellen. Und wenn man das alles zusammenrechnen von den Projekten, die Infrastruktur, die wir haben, dann sind das tatsächlich 600 Milliarden Tonnen CO2. Das heißt, da müssen wir sehr viel mehr abziehen aus dem Budget. Ungefähr 120 Milliliter.
War jetzt schon ein ordentlicher Schluck, jetzt fangen Sie an zu schmecken.
Wir sind aber immer noch nicht fertig, weil es gibt ja nicht nur die existierenden Projekte, es gibt auch Projekte fossiler Infrastruktur, die schon fix geplant sind, ja, wo wir wissen, die werden gebaut in der naher Zukunft, die sind gerade im Bau und wenn wir das auch noch berücksichtigen, müssen wir das auch im Budget einplanen.
Also das ist wiederum, wenn man so umlegt, die angekündigte Mieterhöhung mit Jahreswechsel.
So ungefähr, ja. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, kommen wir auf 250 Milliarden Tonnen oder ungefähr nochmal so viel. Und das ist jetzt unser wahres CO2-Budget, das wir noch haben.
Also viel ist nicht, aber ein bisschen was ist ja noch über. Also
40 Milliliter.
Ist ja noch was da.
Das ist noch da, das können wir noch quasi verbrauchen.
Aber ja, das können wir jetzt eigentlich auch gleich austrinken. Ich meine, das ist dann letztlich ein warmer Hansel, das möchte niemand.
Man kann es austrinken, aber ich meine, es schaut deprimierend aus, ja. Aber es zeigt auch, dass wir noch Spielraum haben, ja. Es ist noch nicht alles verloren. Wir haben noch einen Spielraum. Es ist ja kein Naturgesetz irgendwo, das besagt, dass alle geplanten fossilen Projekte auch wirklich durchgeführt werden müssen. Es gibt nicht mal ein Naturgesetz, das besagt, dass die existierenden fossilen Projekte auch weiterhin bis an ihr Lebensende existieren müssen. Auch das könnte man ändern, wenn wir es wollten. Wir müssen es halt tun, aber wir können es noch tun, wenn wir uns dafür entscheiden. Wir können dieses Glas wieder anfüllen.
Aber da müssen wir nicht dabei sein, wenn Sie das machen. Das übernehmen Sie. Danke vielmals, Herr Freistetter. Viel Erfolg beim Anfüllen. Wir setzen unseren Biologie-Schwerpunkt vor der Pause fort. Herr Bernie Wagner, der leider erkrankt ist, ist Biologe. Sonja Bicker ist Biologe. Es kommt noch ein Biologe. Früher in Interviews hat man gern gelesen, wenn Leute geredet haben über Solo-Kabarett, was sie denn vorher gemacht haben, haben sie gesagt, ich war Ministrant. Heute muss man offensichtlich Biologie studiert haben, um als Solist auf die Bühne zu gehen. Er ist zumindest der Akademie treu geblieben und hält seit vielen, vielen Jahren Lehrveranstaltungen an der Uni Wien, unter anderem über Nachhaltigkeit in Organisation der Verwaltung und über Wissenschaftskommunikation. Aber solange ich mich erinnern kann, aber das ist vielleicht übertrieben, solange ich mich an den Falter erinnern kann, immerhin schreibt er dort die ausgesprochen unterhaltsame Kolumne des Tier der Woche. Seit 1993 beschäftigt er sich dort mit dem komplizierten Verhältnis von Mensch und Tier. Und welche Anekdoten, welche Erzählungen er heute mitgebracht hat, wird er uns gleich selber vortragen. Bitte einen aufbrannenden Applaus hier. Peter Iwaniewicz!
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein und ich bin gekommen, um mit Ihnen Probleme zu lösen. Die beste Methode, Probleme zu lösen, ist, man findet einen Schuldigen. Der Schuldige, wer ist der Schuldige des Klimawandels? Da war jetzt seit langem war klar, Autos, das ist nicht so okay. Wir sind ja dann schon froh gewesen, dass sie nur mehr CO2 ausstoßen und nicht Blei und Rußpartikel. Jedenfalls, was glauben Sie, wie viele, irgendwas habe ich mir ausgemacht mit der Regie, wie viele Autos gibt es auf der Welt? Sie müssen jetzt nicht mitarbeiten, aber denken Sie leise vor sich hin, wir vergleichen dann die Zahlen. Es ist 1,5 Milliarden Autos gibt es. Wie Sie sich vorstellen können, das ist jetzt nicht so leicht festzustellen, in welcher Hütte, in welcher Garage irgendwelche ausgedienten alten Autos noch stehen und Busse. Aber als relativ solide Schätzung 1,5 Milliarden Autos. Leichter geht es, wie viele Autos werden jährlich produziert. Da gibt es Zahlen von den Herstellern. Denken Sie wieder leise mit. Es gibt Mitarbeitspunkte. Haben Sie gedacht? 100 Millionen. 100 Millionen Autos werden jedes Jahr produziert. Und wenn Sie jetzt schnell durchdividieren, sind das ungefähr mehr als 3 Autos pro Sekunde. Seitdem ich hier auf der Bühne stehe, sind wahrscheinlich ungefähr 100 Autos produziert worden. Und die sind natürlich schuld an einem ziemlichen Ausstoß von CO2-Emissionen. Schaut schlecht aus in einem Indizienprozess. Schuldig. Das hat den Mineralölkonzern BP, früher hieß er British Petroleum, dann war ihm das mit dem Petroleum ein bisschen peinlich und jetzt haben sie sich nur mehr BP genannt. Und die haben aber schon 2004 eine 250 Millionen US-Dollar schwere Werbekampagne gestartet und einen Online-Rechner, den Footprint-Rechner, entwickeln lassen. Was macht der Footprint-Rechner? Der rechnet Ihr individuelles Budget aus, was Sie an Fläche durch Ihren Lebensstil, aber auch durch an CO2 emittieren durch Ihren Lebensstil. Smarter Move, drehen wir das um. Wir liefern nur, was Sie wollen. Bitte eure Konsumentinnenentscheidung und wir können da gar nichts dafür. Ich habe mir einen dieser Rechner angeschaut, den Fußabdruckrechner, den es auch für Österreich gibt. Das hängt von Land zu Land, es ist natürlich verschieden, je nachdem Industrialisierungsgrad ist es mal mehr, mal weniger, was man am Rucksack mitschleppt. Jedenfalls habe ich mir den angeschaut und habe mich an die 5F orientiert. Das steht dort auf der österreichischen Seite. So wäre es wünschenswert. Ja, ich stehe im Weg. Ja. Fleisch, lass es sein. Fliegen, kommt nicht in Frage. Fahren, sicher nicht mit dem Auto. Wohnen, wie im Fass. Und dann am Schluss aber die positive Nachricht, Freude an einem fairen Leben. Ist jetzt eine gewisse Challenge, wenn man im Fass wohnt, sich da sehr viel Freude zu entwickeln. Aber ich habe das jedenfalls durchgerechnet und habe mir angeschaut, wenn ich, sagen wir, auf 20 Quadratmeter wohne, im 5. Stock, zu 2 Leute, nie auf Urlaub fahre, keine Flugzeuge benutze, so wenig wie möglich esse, keinen Plastik verwende, etc. Also volle Kanne habe ich das eingegeben in diesen Rechner. Und da sieht man, was dann rauskommt auf der nächsten Folie. Ich würde 1,5 Planeten brauchen. Das ist jetzt können wir uns auch noch anschauen, wie viel CO2 ich emittiere. Das ist jetzt auch nicht, das sind noch immer die Hektar, die globalen Hektar, das sind die CO2-Emissionen, 5,5. Und das ist jetzt auch nicht so. Das Ziel für 2050 in der internationalen Staatengemeinschaft ist, dass man nur mehr 2 Tonnen brauchen soll. Und Expertinnen sagen mittlerweile, na ja, 1 Tonne wäre schon besser, weil sonst wird das nichts werden. Ja, ist jetzt ein bisschen ein Downer. Kann man jetzt eh nichts mehr machen oder so? Nein, das ist es nicht. Natürlich hat der Lebensstil einen Einfluss darauf, wie viel Fläche verbraucht wird und CO2 emittiert wird. Aber es braucht internationale Regelungen für die Produzenten, für die Firmen, die Dinge machen, bevor sie sie konsumiert haben. Selbst wenn sie sich dann nicht konsumieren, die Dinge sind da. Es ist ein bisschen, das passt sehr gut zu einem katholischen Land, wie die Erbsünde. Man wird als Baby geboren und hat schon einen Fußabdruck, der größer ist, als er auf die Welt passt. Das ist irgendwie seltsam. Ich habe einmal eine Zuschrift gekriegt von einem, der das auch sehr engagiert versucht hat, zu optimieren, seinen Fußabdruck. Und der hat dann gesagt, ja, aber der Rechner, dem fehlt was. Ich wohne an einem See und rudere jeden Tag zur Arbeit und gehe dort einkaufen. Und das ist in den Optionen nicht drinnen. Okay, wird das jetzt auch nicht so wesentlich senken, aber danke für die Mitarbeit. Ja. Also, schöner Move von BP, eine Schuldumkehr zu erzwingen. Nicht wir sind schuld, ihr seid es, bitte euer Problem, Dankeschön. Gut, wir kommen so nicht weiter mit diesem Schuldigen. Wir brauchen einen anderen Schuldigen. Ich schlage mal vor Tiere. Was glauben Sie, welche Tierart ist für 3% der globalen Methan-Emittierung zuständig? Rinder. Ich habe es gewusst, Sie haben mitgedacht, es sind Termitinnen. Ich gendere das jetzt auch nicht aus Genderzwang, sondern weil anders als bei den anderen sozialen Insekten arbeiten da auch die Männchen mit. Also Weibchen und Männchen arbeiten bei den Termitinnen. Und die emittieren, weil sie eben Zellulose zerlegen, genau genommen nicht sie selber, sondern Bakterien, die in ihrem Darm sind, ziemlich viel, 3% Methan. Und wie Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, Methan ist jetzt noch 25, 26-fach wirksamer, was die Klimaaufheizung betrifft, als CO2. Ja, also wir nehmen das nächste Tier, das schon genannt wurde, und es ist tatsächlich noch wirksamer, weil es noch mehr davon gibt. Die Rinder, die erzeugen pro Jahr 100 Kilo Methangas, ein Rind. Das klingt jetzt auch noch nicht so viel, 100 Kilo, aber es ist Gas. Ja, müssen Sie sich vorstellen, welches Volumen das hat, dass es 100 Kilo ausmachen kann. Und wenn dann noch 1,5 Milliarden Rinder auf der Welt existieren, die Zahl kommt Ihnen bekannt vor, ja, genauso viel wie Autos, dann wird das relativ viel und dann sind wir auf pro Jahr 5 Millionen Tonnen CO2, die nur durch die Rinderhaltung entstehen. Und das sind nicht die einzigen Haus- und Nutztiere. Ja, das ist natürlich jetzt ein gewisses Problem. Wie machen Sie das? Das ist doch die Frage. Und das ist jetzt eigentlich ein bisschen dann zur Lachnummer geworden. Sogar auf seriösen Seiten wie dem Klimadashboard, das da sehr gute Informationen gibt, wie die Emissionsgrade ausschauen, findet man dann bei der Landwirtschaft im Unterordner Fermentation bei Nutztierverdauung, Blähungen und Rülpser. Sagen wir, wie es ist, die Furzen und Rülpsen. Das hat sich irgendwie aus dem komischen Grund eingebürgert, dass das so sei. Sie waren sicher schon mal auf einer Alm oder sind an Kühen vorbeigegangen. Haben Sie die Rülpsen gehört? Oder Furzen? Was, und Sie sind nicht einmal schuld daran. Es sind Mikroorganismen, Bakterien, die diese Zellulose aufschließen, weil immer dann, wenn an dunklen, licht- und vor allem sauerstofflosen Orten wie im Darm organische Masse abgebaut wird, dann entsteht Methan. Das passiert in Sümpfen, das passiert auf Mülldeponien etc. Hier passiert es im Darm und dieses Gas entweicht, wird ausgeatmet. Nicht gerülpst, ausgeatmet. Ganz, ganz normal und leicht wird es ausgeatmet. Ja, die Frage ist, war da bei jemandem, der sich das ausgedacht hat, dass die Kühe unser Klima kaputt furzen, vielleicht beim Denken jemand auch in einem sehr sauerstofflosen Zustand? Und was jetzt vielleicht für Sie überraschend kommt, Kühe sind keine Autos. Kühe stehen auf Weiden herum und das sind Grasländer und Gras und Erde, absorbiert wiederum CO2. Und jetzt kommt's zu einer schönen Geschichte. Ich habe Ihnen extra, der Florian Freistetter hat das auch schon gemacht. Auf der Uni ist sowas üblich. Ich ziehe jetzt ganz schnell verwirrende Grafiken drüber. Sie erkennen nichts, weil es viel zu klein gedruckt ist, irgendwelche Dinge. Und dann sagt man in so einem Fall, wie Sie hier erkennen. Also, wie Sie hier erkennen, hat man hier, THG, Treibhausgasemissionen, Sie können ruhig mitschreiben, und zwar in CO2-Äquivalenten gerechnet. Auch das haben Sie schon gehört, ist ja nicht nur CO2, es ist Methan, es ist Lachgas, das bei der Düngung austritt und noch ein paar andere Gase sind Treibhausgase und die, damit man sie vergleichen kann, werden umgerechnet auf einen Wert. Und so schaut zum Beispiel das oberste, was Sie nicht lesen können, sind Rinder. Und diese seltsame wellenförmige Kurve, hier ist die sozusagen die Emission des CO2-Äquivalents. Und Sie sehen, ja, das geht ziemlich hinauf und es entsteht relativ viel CO2. Aber es gibt auch Rinder offensichtlich, die ganz hinten sehr wenig CO2 emittieren. Und der Grund dafür ist, die werden anders gehalten. Wenn sozusagen ein glückliches Rind, so wie es sein sollte, auf einer natürlichen Wiese, die nicht künstlich gedüngt ist, steht, kein Kraftfutter, das aus Regenwäldern kommt, bekommt, sondern einfach nur das frisst, was es auf der Wiese findet, dann ist der CO2-Input relativ gering. Und Sie sehen die anderen Dinge, zum Beispiel Schweine, liegen relativ weit hinten, aber Bohnen und Erbsen, die haben fast keine CO2-Belastung. Und wenn Sie ganz genau schauen, Nüsse haben eine negative CO2-Bilanz. Warum wohl? Weil Nüsse nicht auf Wiesen, sondern auf Bäumen wachsen und Bäume noch viel mehr CO2 absorbieren können. Das heißt, wenn sie sehr viel Nüsse essen, dann kämpfen sie gegen den Klimawandel an. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist nicht Prüfungsstoff. Der Martin wird nachher beim Rausgehen kleine Verständnisfragen stellen und Ihre Mitarbeit bewerten, aber sonst keine große Prüfung. Wenn wir schon dabei sind bei diesem tollen Thema Furzen, sind wir ehrlich, es ist ein lustiges Thema. Die ältesten Witze schon aus Ur und Sumer waren Witze über Stoffwechselprobleme, um das einmal zu überschreiben. Furzen ist sehr lustig, aber es kommt dann an die Stelle, wo Sie, wenn Sie zum Beispiel wegen Problemen zum Arzt gehen, sagen Sie nicht zur Frau Doktor, entschuldigen Sie, ich muss so viel furzen. Ist bildungsbürgerlich kommt es schlecht rüber. Wir haben gelernt, es sollen eigentlich nur Körperlaute von sich gegeben werden, die man mit der Stimme erzeugt und nicht mit anderen Körperteilen. Das heißt, wie sagen Sie das richtig? Wenn Sie viel rülpsen müssen, dann sagen Sie, ich habe einen Ruckus. Und wenn Sie Darmwinde haben, dann sagen Sie, ich habe Flatulenzen. Sie können das dann auch ein bisschen poetischer formulieren und sagen, ich muss sehr oft flatulieren. Das klingt noch eleganter. Und wenn Sie das wieder zurückverwandeln in ein Hauptwort, dann können Sie sagen, ich bin ein Flatulant. Sie sehen, im Hintergrund wird schon eingespielt, es gibt auch andere Bereiche, die damit Geld machen können. Mr. Methane, Methan, ist auch schon in Österreich, in Wien aufgetreten und hat tatsächlich, es gibt ein YouTube-Video zum Donauwalzer gefurzt. Wenn man es mag oder wenn man das braucht. Ich habe einmal einen kleinen, es war ein kleines pubertäres, widerständiges Verhalten von mir in Zeiten, als man noch nicht so kritisch dem Autofahren gegenüber war, bin ich mit meinem 2CV unangeschnallterweise, und Sie wissen, es gab ja Zeiten dieser Freiheit und so, unangeschnallterweise gefahren, wurde abgestraft, habe eine Anzeige bekommen und habe die beeinsprucht. Mit dem Grund, wegen Flatulenzen konnte ich den Gurt nicht anlegen. Das hat in Zeiten, wo es noch kein Google gab, eine lange Kette von amtswegigen Befassungen von Expertinnen und Fachkräften nach sich gezogen, bis ich nach 3 Monaten einen Bescheid bekommen habe, dass Flatulenzen kein ausreichender Grund fürs Nicht-Anschnallen sind. Und ich musste, glaube ich, damals 50 Schilling zahlen. Auch in den Medien wird das sehr gerne aufgegriffen, weil es eben so lustig ist. In einem britischen Boulevardmedium, The Sun, war ein Artikel, wo sie einen Arzt, einen gewissen Dr. Perry Stolt, befragt haben. Ich habe mir gedacht, Perry Stoltig wäre vielleicht noch ein besserer Name gewesen. Jedenfalls, dieser hat gefunden, na, eigentlich Vegetarier. Wir reden zu wenig über Vegetarier, wenn es um Blähungen geht und um den Klimawandel. Und die sind durchaus, sein Zitat, für das große Feuerwerk verantwortlich. Und im Besonderen dann, wenn sie Artischocken essen. Artischocken. Aber er gab dann auch diesen unverbesserlichen Vegetariern gute Tipps und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, man kann mit mentaler Konzentration sehr große Mengen von Gasen im Körper zurückhalten. Wichtig dafür ist ein fitter Schließmuskel. Aber er hat keine Tipps gegeben für die anale Fitness. Jedenfalls ist es auch so ein fürchterlicher Blödsinn, weil würde man diese Gase nicht loswerden, man würde irgendwann explodieren. Und deswegen sie entweichen und zu ihrer vielleicht Entwarnung, Methan ist ein geruchloses Gas. Was Sie vielleicht riechen, wenn Sie den kleinsten Raum in Ihrer Wohnung verlassen haben, das sind Schwefelwasserstoffverbindungen. Also Methan ist es nicht. Wir kommen langsam zum Ende. Es gibt ein Prinzip im Marketing, wird das gerne angewandt, das AIDA-Prinzip, das jetzt gleich hinter mir auftauchen sollte. Das heißt, wenn Sie was verkaufen wollen, Sie brauchen zuerst Aufmerksamkeit, dann müssen Sie aber das Interesse wecken und ein Verlangen auslösen und am Schluss muss eine Aktion, eine Tat dahinter stehen, dass der Käufer kauft und so weiter. Das haben wir hier auch probiert. Wir haben Sie mit dem Klimawandel angelockt. Wir haben Ihr Interesse mit der Schuldfrage gelöst. Wir haben vielleicht ein gewisses Begehren ausgelöst, wie Sie meine Geschichten über Rinder und Artischocken gehört haben. Die Küche hat schon geschlossen. Und ja, was bleibt zu tun? Was können Sie tun jetzt? Sie können ein bisschen spenden für den Klimaschutz und für den Klimaaktivismus. Sie können dann auch in der Pause die Merchandise und die Bücher der werten Kolleginnen kaufen. Da wäre jetzt noch eine Folie gewesen. Und meine letzte Bitte an Sie, passen Sie auf mit den Artischocken. Ich danke Ihnen vielmals. Mein Name ist Peter Iwaniewicz und ich danke.
Vielen Dank, Peter Iwaniewicz. Wenn Sie ein Falter-Abo haben, haben Sie digital Zugang zu allen seinen Kolumnen und können das nachlesen. Aber er hat es Ihnen eben leicht gemacht. Er hat sie auch in Buchform herausgebracht, ausgewählte Kolumnen, die Sie jetzt auch in der Pause in Buchform erwerben können, wenn Sie das wollen. Er signiert das auch ohne Umschweife. Das aktuelle Buch, Sie haben es gesehen, heißt Menschen, Tiere und andere Dramen, warum wir Lämmer lieben und Asseln hassen. Sie sehen schon, da ist Luft nach oben. Da, wenn ich der Lektor gewesen wäre, der Untertitel gewesen, warum wir mit Lämmern hämmern und mit Asseln Schasseln. Wir haben es im ersten Teil mit Humor zu tun bekommen und zweimal mit Wissenschaft. Jetzt wird's höchste Zeit für Aktivismus. Bitte einen Riesenapplaus für Julian Schütter.
Dankeschön.
Du kommst direkt vom Großprotest vor dem Parlament, weil du jetzt in der Aktivismus-Szene groß eingestiegen bist, aber das war nicht immer so. Bekannt geworden bist du davor, weil du als erster Skifahrer, als aktiver Skifahrer, und zwar als Spitzensportler, also nicht so wie wir Skifahren gehen mit große Pizza, kleine Pizza, sondern
Pommes nicht vergessen.
Ja, echtes Skifahren, über Klimaschutz gesprochen hast, aber davor warst du Skifahrer, aber bist du Skifahrer geworden. Das wären die meisten Menschen nicht. Warum du schon?
Ja, weil ich einmal als kleiner Bub damit angefangen habe und lang nicht mehr damit aufgehört habe.
Ja, das ist eine sehr prosaische Erklärung, aber nach dir kommt jemand aus dem Burgenland, da fängt man als Kind nicht an, Ski zu fahren und kann dann auch lang nicht aufhören damit, sondern du musst da irgendwo aufgewachsen sein, wo das naheliegend war und nicht komisch, dass du Skifahren gegangen bist.
Also aufgewachsen bin ich in so einem kleinen Seitental vom Ennstal in der Nähe von Schladming. Mhm. Da, wo ich herkomme, gehört das eigentlich schon zur frühkindlichen Entwicklung dazu, dass man Skifahrt, also das ist so mit einem Jahr krabbeln, mit zwei Jahren so
spät,
bisschen gehen und mit drei dann Skifahren. Ja.
Aber er kommt nicht mit Ski in Stöcken und Helm auf die Welt, sondern wird erst langsam an Skifahren herangeführt?
Ja, aber die warten dann schon in der Krippe. Das schon.
Aber ist man dort Außenseiter tatsächlich, jetzt, wenn man keine Lust hat, Ski zu fahren, ist es noch immer so streng?
Weiß ich nicht, ich bin nur in Gruppen aufgewachsen, wo ich Lust gehabt habe, Ski zu fahren. Jetzt.
Also im Ghetto quasi?
Wahrscheinlich haben wir die anderen einfach ausgeschlossen und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Kann sein. Ich war auf jeden Fall bei den Coolen.
Das glauben wir ja alle. Aber irgendwann hat sie herauskristallisiert, welcher von beiden bist du da, links oder rechts?
Ja, mit einem coolen Amerika-Helm. Links, also links. Ja.
Also von uns aus.
Damals schon in der richtigen Farbe unterwegs. So wie heute wart.
Ja, und damals schon, wenn schlecht gewachselt war, bist du auch schon geklebt. Und hast deine ersten Rennen wann bestritten und gleich gewonnen? Oder war da dann ein Talent, das herangeführt worden ist?
Nein, ich glaube, als Kind war ich relativ schlecht. Ich habe ein Jahr lang trainiert, um für die Skihauptschule aufgenommen zu werden. Habe extra Einrad fahren gelernt. Dann ist bei der Aufnahmeprüfung nicht geprüft worden. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin trotzdem angekommen.
Aber kannst du es heute noch?
Einrad fahren, ja.
Na schade, wenn ich das gewusst hätte, hätte man natürlich eine Schuhanlage vorbereiten können das nächste Mal dann. Und dann bist du aber aufgenommen worden, trotz deiner Einradfahrstärke. Hast du es geschafft?
Ja. Was glaubst du, was ich in der Zeit als anderes trainieren können hätte, was dann wirklich geprüft worden ist?
Was wird denn geprüft? Niemand von uns hat, glaube ich, die Aufnahmeprüfung für eine Skihauptschule gemacht. Was muss man da können?
Skifahren.
Aber alles einfädeln lernt man dort auch schon, oder?
Nein, also da geht es eigentlich eh nicht um so viel. Also ein Kollege von mir, der war beim Schützenverein und der hat aber nicht langlaufen können und wollte aber in die Skihauptschule, weil Freunde von ihm in die Skihauptschule gegangen sind. Und zu dem haben sie dann gesagt, ja, dann wirst du Biathlet. Und dann hat er langlaufen gelernt und ein Jahr später ist er österreichischer Meister geworden. Also ist aufgegangen.
Weil da die Leistungsdichte so gering ist oder weil er so gut geworden ist?
Nein, der war einfach so gut. Ja, so Bergbau schießen hat er können, langlaufen hat er in einem Jahr gelernt. Ist da hingegangen.
Also es werden schon die geografischen Begabungen fließen mit ein in die Karriere, aber dann fallen ja dann doch in der Pubertät, lernt man viele Dinge kennen, die vielleicht doch interessanter sind, als sich zu quälen, um Spitzensportler zu werden, aber du bist dabei geblieben und warst dann irgendwann einmal tatsächlich Profisportler, oder?
Genau, also diesen Übergang von Amateur oder irgendwie Nachwuchs.
Das warst du mit dem eleganten Schnauzer?
Ja, danke. Das war mein Schnauzer, ja. ja, dieser Übergang ist irgendwie fließend. Ich kann mich jetzt nicht an einen Moment erinnern, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich Profi. Irgendwann war ich halt mit der Schule fertig und gut genug, um nicht aufhören zu müssen. Und dann habe ich es halt nur mit das gemacht, eigentlich.
Es ist ja sehr anstrengend. Also man schaut das im Fernsehen zu und denkt sich, boah, das sind, was war der Disziplin? War, glaube ich, Abfahrt der Paradedisziplin. Ja. Und da hat man ja Schinken, da hat man ja Oberschenkel, also die sind ja so trainiert, so groß, zwei meiner Oberschenkel sind wahrscheinlich so, wie du austrainiert warst, einer. Das muss man erst einmal...
Zweieinhalb.
Ja, das muss man erst einmal zusammenkriegen, das ist ja nicht so einfach, das ist ja sehr entbehrungsreiches Leben.
Ich habe es jetzt nicht so schlimm entbehrungsreich wahrgenommen, also andere Leute gingen halt in der Früh ins Büro und ich bin halt in die Kraftkammer gefahren. Ich habe es gern gemacht, also war halt nicht so schlimm für mich, dass ich trainieren muss und ja. Und
wo hast du denn dann trainiert? Warst du immer in der Obersteiermark dann?
Nein, ich bin vor 3 Jahren nach Innsbruck gezogen und habe da im Olympiazentrum trainiert und auch gelebt.
Und bist dann in den A-Kader? Warst du im A-Kader?
Ich war im B-Kader. Ich war im World Cup-Team, aber B-Kader-Status, weil da ein paar Limits nicht erreicht gehabt habe oder so. Ja.
Aber hast dann doch mitfahren dürfen. Sehr schöne Startnummer. Muss man schon sagen, 69 und Biber kann in anderen Zusammenhängen auch was anderes bedeuten.
Verstehe ich jetzt nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Ja, das ist,
muss man das Gymnasium gemacht haben, da reicht die Hauptschule nicht.
Touché.
Hast es lang erfolgreich gemacht, aber dann irgendwann einmal hat die bestrickt und der ÖSV wird es nicht das Umfeld gewesen sein, wo ihr ermutigt worden seid, über Klimaschutz nachzudenken. Wie ist das passiert? Wie ist da die Verwandlung quasi von sich gegangen oder war das allmähliches Bewusstwerden?
Ich erzähle euch aber gerne die Geschichte, wie ich so 7, 8 Jahre alt war, habe ich mit meinem lokalen Verein bei uns daheim, beim lokalen Gletscher, der Dachsteingletscher, trainiert und bin mit meinem Trainer Lift gefahren und habe ihm gefragt, was das für eine komischen Betonfundamente, also Betonblöcke in den Felsen sind und der hat mir dann erklärt, dass, wie er jung war, war da die Bergstation vom Schlepplift und da war halt weit und breit kein Gletscher mehr und da habe ich mir gedacht, komisch, da kann irgendwas nicht stimmen, ich habe es jetzt nicht mit der Klimakrise in Verbindung gebracht als 7-Jähriger, aber ich glaube schon, dass es mich irgendwie ein bisschen geprägt hat und dann während mein Aufwachsen halt immer wieder damit in Berührung gekommen, in der Schule gelernt, irgendwann habe ich auch angefangen, mich für Politik zu interessieren und habe Bücher gelesen und so. Und da ist das öfter vorgekommen. Mhm. Und je mehr ich darüber gelernt habe, desto mehr habe ich mich gefragt, wenn es schon so schlimm ausschaut, wieso macht eigentlich keiner was? So, warum sägt die Menschheit so an dem Ast, auf dem sie sitzt? Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Und ja, das ist so allmählich entstanden und irgendwann 2019, glaube ich, war das, hat es einen Moment gegeben, wo ich, da war ich gerade in Saas-Fee, Trainingslager, Gletscher, Mittagsschlafall, weil wir halt immer früh aufstehen beim Gletschertraining und dann ist zufällig gerade, ich bin aufgewacht vom Mittagsschlafall und da ist zufällig gerade der Fernseher gelaufen und irgend so ein Nachrichtensender und da haben sie die Extinction Rebellion Demonstration in Berlin übertragen und da hat die Carola Rakete eine Rede gehalten, hat davon geredet, ja, bis zum Ende des Jahrhunderts, 4 Grad Erwärmung, eine 4 Grad wärmere Erde kann eine halbe bis 1,5 Milliarden Menschen ernähren und dann man denkt, okay, bis dahin waren wir vielleicht so 10, 11 Milliarden, was passiert jetzt mit den 10 Milliarden, wenn die sterben, bin ich einer von denen, die stirbt oder bin ich einer von denen, die alle anderen beim Verrecken zuschaut, da habe ich so für mich realisiert, okay, ich will auf keinen Fall mehr Teil dieses zerstörerischen System sein. Gleichzeitig habe ich meinen eigenen ökologischen Fußabdruck angeschaut, was wir BP eingeredet haben, wie wir vorher gehört haben. Und habe mir gedacht, scheiße, ich trage ja überdurchschnittlich viel dazu bei und dann habe ich halt also so lang eigentlich glaubt, ich muss jetzt dann bald aufhören, weil ich kann das nicht mehr mit mir selber vereinbaren. Mhm. Und habe dann aber in einem Gespräch mit meiner Psychotherapeutin einen Weg gefunden aus diesem Dilemma und habe mir vorgenommen, als Sportler erfolgreich zu werden und meine Reichweite und meine Plattform zu nutzen, um Teil der Lösung zu werden. Und das habe ich dann für ein paar Jahre gemacht und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Aber das ist ja trotzdem ein mutiger Schritt. Also wirst du nicht zu deinem Trainer gegangen sein und gesagt haben, Trainer, ich würde jetzt gerne in der Öffentlichkeit über Klimaschutz reden, ist das okay? Weil dann wieder deine aufgelegt haben und gesagt haben, trainier ein bisschen härter und halt die Pappen.
So circa, ja.
Aber wie hast du den Widerstand dann überwunden?
Naja, es war mir halt irgendwie wichtiger, in den Spiegel schauen zu können, als dass mir mein Trainer fröhlich anschaut.
Und jetzt gibt's ja im Skizirkus Sportlerinnen und Sportler, die das gut finden, was du machst. Wir nehmen demnächst eine Fernsehshow mit Toni Innauer auf. Wir haben schon ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt, gespielt. Den haben wir in Innsbruck gemeinsam getroffen. Der wertschätzt es sehr, was du machst. Da gibt's auch im Skizirkus welche, die das gut finden. Aber dann gibt's natürlich eher eine Mehrheit, die das nicht so gut findet. Wie war denn da das Verhältnis? Da warst du dann auf einmal nimmer der Coole oder nur für wenige der Coole?
Ich habe ja dann nicht gleich so störende Sachen gemacht, wie ich jetzt mache. Ich habe ja dann angefangen damit, dass ich ein bisschen mit meinem eigenen Alltag herumexperimentiert habe, mit meiner Mobilität experimentiert habe. Eine Saison lang ein Elektroauto gehabt, dann gar keins mehr und nur mehr Öffis und bin Vegetarier geworden, etc. Mhm. Habe darüber Blogposts geschrieben, habe meine eigenen Emissionen kalkuliert, habe darüber geschrieben. Das hat nicht wirklich wer mitgekriegt, glaube ich. dann letzten Jänner, also im Herbst 2022 habe ich dann eine Kampagne gestartet, ich habe einen offenen Brief geschrieben an den Weltskiverband FIS, habe in dem Brief glaubwürdigeren Klimaschutz gefordert, habe den Brief und habe probiert, diesen Brief von AthletInnen zu unterschreiben zu lassen. Und den haben dann 500 aktive AthletInnen unterschrieben, was schon relativ viel ist. Darunter auch sehr bekannte Persönlichkeiten aus der Szene, also richtige Superstars, so Michaela Schifrin, Alexander Kilde, Jesse Diggins etc. Danke.
Und dann ist der norwegische Skifahrer Christoffersen gekommen und ausgerastet.
Nein, das dauert noch ein bisschen länger. Jetzt hast du was übersprungen. Nein, ich habe auch von vielen AthletInnen mitgekriegt, dass eigentlich das cool finden, aber es irgendwie nicht traut haben zu unterschreiben, weil sie immer noch Angst gehabt haben, dass irgendwie Sponsoren oder Verbände irgendwie dann besser sind auf See oder so. Deswegen glaube ich, für so Sachen, so prinzipiell sind die meisten schon pro Klimaschutz. Oder ich glaube, also ich schätze das so ein, das ist schon eine Mehrheit, die pro Klimaschutz ist im Skizirkus insgesamt. Mhm. Aber dann hat die letzte Generation eine Skirennen gestört und dann haben nicht viel Freude gehabt und dann ist der Christoph aus dem Kopf, dieser Rumpelstilzchen und hat sogar einen von unseren Leuten geschlagen.
Ja, der hat ja ordentlich zugeschlagen, also das dürfte ein richtiges Heisel sein. Und
das hast du gesagt.
Und da, sagen wir, Gewalt, zumindest in Situationen, wo es er für richtig haltet, zugeneigt sein. Und hat er wirklich zugelangt?
Ja.
Hätte noch mehr zugelangt, muss man ja sagen, wenn er nicht zurückgehalten worden wäre. Also der hätte ja richtig, der wäre ja durchmarschiert.
Ich finde, also, der ist kurz davor halt das Rennen gefahren, da ist man halt vollpumpt mit Adrenalin und sein Kollege ist oben am Start gestanden und hat gewartet und es ist finster geworden und in so einer Situation kann man vielleicht schon noch ein bisschen Verständnis zeigen, ist auch nur ein Mensch, vielleicht kann er ihn da nochmal aushängen, aber er hat ja dann viel später in einem Interview noch gesagt, er würde es nochmal machen. Er würde nochmal die Leute schlagen. Das finde ich dann schon problematisch. Also ein bisschen gewaltverherrlichend sollte in dem Sport nicht so viel Platz haben, finde ich.
Ja, das kannst du mir unter Umständen bald einmal persönlich ausrichten, weil mittlerweile bist du ja Teil der letzten Generation und hast in den letzten, nicht einmal Wochen, Tagen eigentlich fast Karriere gemacht. Warst du erst in Oberösterreich auf einer Veranstaltung, wo der oberösterreichische Landeshauptmann recht viel Freude gehabt hat mit eurer Anwesenheit?
Habe ich gar nicht gemerkt, dass er so eine Freude gehabt hat. Ja, da ist ein Hochwasserschutzbecken eingeweiht worden und der Herr Stelzer hat sich halt hingestellt als der Erlöser vor Umweltkatastrophen, währenddem er gleichzeitig Ölbohrungen genehmigt und die Bodenversiegelung vorantreibt und so weiter. Und das hat er mir gesagt gehört, dass das gar nicht so gut ist.
Aber ich nehme an, er wird es gewusst haben, aber eher, wie der Christophersen sich gedacht haben, machen wir trotzdem noch einmal. Und dann hast du nachgelegt oder habt ihr nachgelegt bei der Aktionärsversammlung von der ÖMV, hat es in meiner Jugend noch geheißen. Jetzt ist er internationaler Konzern, hat man die Ö-Striche weggelassen, es ist die OMV. Und da hast du ja richtig zum Leder gezogen. Also das waren dann die Massenmörder, die Millionen Menschen umbringen und wo die Nachwelt, wie immer die Nachwelt ausschaut, auf sie zurückschauen wird wie Diktatoren und Autokraten. Also das ist ja schon ziemlich dick aufgebaut.
Nein, ich habe gesagt Tyrannen und Sklavenhändler. Wenn wir schon bei den Fakten bleiben, bitte.
Ja, das ist fast ein bisschen Gerhard Karnersches Fakten einhalten wollen. Aber das ist schon sehr dick aufgetragen. Wie ist es dann da weitergegangen? Weil da hat man eigentlich nur gesehen, dass du weggezogen worden bist und irgendwann einmal sagst du, puh, das war jetzt rau.
Ja, also sie haben mich halt, ich habe mir am Boden gelegt, weil ich gesagt habe, ich kooperiere jetzt nicht beim ACG, ich gehe nicht freiwillig. Und dann haben sie mich halt so bei der Hose genommen und ausgezogen und über die Fliesen und mir jetzt hinten das Leiberl aufgeschoben. Und dann irgendwann waren da nicht mehr glatte, sondern raue Fliesen und habe ich gesagt, ah, das ist rau.
Ja, das sind,
und ich habe mitgefilmt und deswegen ist das jetzt da auf Social Media gelandet.
Das
und
sind so weiter. Diese scheiß Leitsysteme für die Sehbehinderten.
Nein, das war nicht. Nein. Nein, aber bezüglich dick auftragen, ja, also ich weiß nicht, ich finde, das war einfach nur die Wahrheit. Also ich bin eigentlich empört darüber, wie wir dabei zuschauen, wie diese Menschen, die offensichtlich ja die Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft zerstören, wo an diesen Entscheidungen sterben ja wirklich dann in Zukunft Millionen Menschen und es sterben heute schon Menschen an diesen Entscheidungen, nur die gleichen Entscheidungen, die halt vor 30 Jahren getroffen worden sind. Und ich bin ein bisschen empört darüber, dass wir immer nur so freundlich zu einer sind.
Also, deshalb hast du das ordentlich reingesagt und auch die Regierung angezeigt. Jetzt ist es aber so, ihr selber seid gleichzeitig unwahrscheinlicherweise eigentlich, so wie ihr behandelt werdet, teilweise noch immer durchgehend friedlich und lange Zeit hat die Forderung gelautet, hört auf die Empfehlungen des Klimarats. Das ist jetzt fast ein bisschen abstrakt, wenn man sich nicht die Fleißaufgabe macht, nachzuschauen, was der Klimarat empfohlen hat. Worauf hört man denn, wenn man auf die Empfehlungen des Klimarats hört?
Also der Klimarat ist ein Bürgerinnenrat, der ist von der aktuellen Bundesregierung 2021 einberufen worden. zusammengewürfelte Leute aus ganz Österreich, die so zusammengewürfelt worden sind, dass die Bevölkerung repräsentieren, also sehr demokratisch, haben sie mehrere Wochenenden zusammengesetzt, sind von ExpertInnen beraten worden, sind informiert worden über die Klimakrise und haben dann den Aufgabe gekriegt, Maßnahmen auszuarbeiten, wie Österreich das eigengesetzte Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, umsetzen kann. Das ist dann halt ein Endbericht rausgekommen. Und da stehen dann 93 Empfehlungen drinnen. Da stehen so Sachen drinnen wie gratis Öffis, ein Vernichtungsverbot für Neuwaren und Lebensmittel. Also Sachen, die Sinn machen eigentlich.
Nicht Sachen in Wirklichkeit. Und deshalb sind es auch so viele geworden. 93 ist jetzt nicht sehr übersichtlich aus marketingtechnischer Sicht. Aber was ist denn die Empfehlung Nummer 1?
Die Empfehlung Nummer 1 ist ein Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung, was auch unsere Kernforderung von der letzten Generation ist. Recht auf Überleben, da steht's.
Das ist die neue Kernforderung, nicht hört auf die 93 Forderungen, sondern Klimaschutz in der Verfassung. Was es ja indirekt, glaube ich, jetzt schon auf eine Art gibt durch dieses Urteil der Schweizer, glaube ich, Klimaseniorinnen, heißt das, die haben ja beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ein Urteil bekommen oder erlangt, haben Recht bekommen und dadurch sollte es ja eigentlich EU-weit in der Verfassung stehen oder mehr als EU-weit sogar in der Schweiz eben.
Naja, das EGMR hat halt entschieden, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist und dadurch, dass in Österreich die Europäische Menschenrechtskonvention Verfassungsrang hat, steht über Umwege eigentlich schon die Verfassung, die Klimaschutz in der Verfassung, aber wir wollen es halt nicht über Umwege, sondern direkt haben und wir könnten jetzt auch argumentieren, dass wir sagen, ja okay, jetzt wo wir wissen, dass Klimaschutz Menschenrecht ist, liebe Politik, bitte übersetzt das in die Verfassung.
Mhm. Das haben die Klimaseniorinnen erreicht, also ihr seid offensichtlich zu jung.
Wahrscheinlich.
Aber es sind ja 93 Forderungen. Ihr fangt jetzt einmal mit der ersten an, macht alle 93 durch und dann seid ihr so alt, dass ihr hofft, dass alles geht.
Die letzte wird dann durchgesetzt, ja.
Dann alles Gute. Danke vielmals fürs Engagement. Danke fürs auf der Bühne sein, Julian Schütter.
Das war der Mitschnitt des Klimabenefizabends am 1. Juni 2024 und in der nächsten Folge wird es dann wieder mit echter Wissenschaft, das war auch keine unechte Wissenschaft, die wir jetzt gehört haben, aber mit dem weitergehen, was ihr hier von dem Podcast gewohnt seid, nämlich dass Claudia und ich uns gegenseitig wissenschaftliche Themen vorstellen, die mit der Klimakrise zu tun haben. Und in der nächsten Folge, ja, da wird es gleich wieder mal ein bisschen katastrophaler als jetzt. Da geht es nämlich um das Hochwasser, das uns 2024 im September in Österreich und in Mitteleuropa massiv beschäftigt hat.
Okay. Ja, und wenn ihr uns in der Zeit, in der ihr wartet, bis die nächste Folge rauskommt, gerne irgendwie Feedback geben möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail, zum Beispiel an podcast@dasklima.fm oder schreibt uns auf Social Media. Ich bekomme tatsächlich häufiger Erwähnungen auf Mastodon. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wo dann tatsächlich auch irgendwie so Feedback oder Kommentare bekommen. Ja, ist wunderbar. Genau, oder schreibt direkt hier auf unsere Webseite dasklima.fm und unter die Shownotes, da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns abonniert, positiv bewertet, weitererzählt, was wir hier machen und noch mehr Leute dazu bringt, uns zuzuhören und mit uns über verschiedenste Dinge zu reden. Von nicht vorhandener Kunst bis hin zu ganz, ganz anderen Themen, die demnächst noch anstehen.
Darüber werden wir reden und ihr könnt zuhören und zwar in der nächsten Folge in 2 Wochen. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss. wird wieder ein bisschen bunter, glaube ich.
Ja, ich bin schon, wie gesagt, gespannt, was wir in den nächsten Folgen dann erzählen, wenn wir unsere Sachen, na, ich habe mir den Faden verloren, ich sage einfach gar nichts mehr. Was war der letzte Satz, den du gesagt hast?
Es wird wieder ein bisschen wissenschaftlicher werden.